Ja, ihr habt es schon gehört. Wir machen weiter im Römerbrief. Ich biege das, glaube ich, mal um, sodass es besser rüberkommt. Römerbrief, Römer Kapitel 13. Ich möchte den Predigtext lesen und dann möchte ich mit uns beten. Römer Kapitel 13, die Verse 1 bis 7. Da lesen wir in Gottes Wort. Jedermann ordne sich den Obrigkeiten unter, die über ihn gesetzt sind. Denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre, die bestehenden Obrigkeiten aber sind von Gott eingesetzt. Wer sich also gegen die Obrigkeiten auflehnt, der widersetzt sich der Ordnung Gottes. Die sich aber widersetzen, ziehen sich selbst die Verurteilung zu. Denn die Herrscher sind nicht wegen guter Werke zu fürchten, sondern wegen böser. Wenn du dich also vor der Obrigkeit nicht fürchten willst, so tue das Gute, dann wirst du Lob von ihr empfangen. Denn sie ist Gottes Dienerin zu deinem Besten. Tust du aber Böses, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Gottes Dienerin ist sie, eine Rächerin zum Zorngericht an dem, der das Böse tut. Darum ist es notwendig, sich unterzuordnen, nicht allein um des Zorngerichts, sondern auch um des Gewissens willen. Deshalb zahlt er ja auch Steuern, denn sie ist Gottes Dienerin, die eben dazu beständig tätig ist oder tätig sind. So gebt nun jedermann, was ihr schuldig seid. Steuer, dem die Steuer, Zoll, dem der Zoll, Furcht, dem die Furcht, Ehre, dem die Ehre gebührt. Amen. Lasst mich beten. Vater im Himmel, du hast uns dein Wort gegeben, dass wir dich besser kennenlernen, dass wir einen Blick auf die Geschichte werfen aus deiner Perspektive, deine Gedanken, die du uns mitteilen willst, kennenlernen. Und ich möchte beten, dass du Gnade schenkst, dass wir dein Wort hören und verstehen. Gib du mir Weisheit im Reden, gib du jedem Einzelnen Gnade zum Zuhören, sodass wir alle bereichert werden, gesegnet werden, ermutigt werden durch dein heiliges Wort. Amen. Wenn wir so diesen ersten Vers lesen, den ich gerade gelesen habe, jeder ordnet sich den Obrigkeiten unter, die über ihn gesetzt sind, dann ist das so eine leicht diktatorische Aussage und im einen oder anderen wird da vielleicht so ein kleines rebellisches Fenster im Herzen geöffnet, wo man dann sagt, naja, wie kannst du dich der Obrigkeit, der Regierung unterordnen, gerade in Zeiten, wo man jetzt in unserem Fall denkt, naja, die Regierung, die wäre vielleicht besser eine andere oder die könnte auch Dinge anders machen, so wie sie es macht. Wenn wir gerade an die ideologischen Veränderungen in der Gesellschaft denken, ein Stichwort ist eben das Gendern zum Beispiel. Aber gerade deshalb ist es, glaube ich, wichtig, eine kleine Vorbemerkung voranzustellen. Das wäre so meine Einleitung. Und diese Vorbemerkung lautet, dieser Text, den wir gerade gelesen haben über die Obrigkeit und ihre Aufgaben und ihre Herrschaft und das andere, wie wir uns dem beugen sollen und unterordnen sollen, dieser Text ist Gottes Wort und zwar zu jeder Zeit gültig, seit er geschrieben wurde und an jedem Ort gültig. Und das müssen wir einfach, davon müssen wir durchdrungen werden, dass hier dass hier Regierungen eingesetzt sind in verschiedenen Völkern auf der Erde. Wenn wir jetzt nicht nur unsere anschauen in Deutschland, sondern wenn wir mal einfach nach Nordkorea einen kurzen Blick werfen und da feststellen, da ist Unterdrückung sowieso schon der Bevölkerung, aber der Christen insbesondere. Das heißt, wie kann ich mich da so richtig der Obrigkeit unterordnen, wenn es eigentlich in der Regel oft meinen Tod bedeutet oder wenn ich gar nicht die Wege verstehe und die Wege sehen kann, die die Obrigkeiten geht, weil sie einfach in mein Privatleben so stark eingreift, dass ich deutliche Nachteile habe, dass meine Lebensqualität darunter leiden. Und in anderen Staaten und Völkern ist es ebenso, wenn wir an die vielen muslimischen Staaten denken, wo wir als Christen unsere Geschwister wenig Möglichkeit haben, da eigentlich vernünftig zu leben, wenn man das so sagen darf. Aber es ist trotzdem so, dass dieser Abschnitt wahr ist, dass dieser Abschnitt gilt. Und das ist eigentlich die Herausforderung, der wir begegnen, der wir ins Gesicht schauen müssen. Es ist unerlässlich, dass wir diesen Abschnitt als wahres und glaubwürdiges Wort Gottes des Glaubens würdig wirklich festhalten und betrachten. Wir denken einige Jahre zurück in unserem Volk, in unserem Staat, überall sonst auf der Welt natürlich auch. Da war die große Pandemie, Corona, und dann die Impfung, die Impfpflicht sozusagen. Und das war eine Situation, die tatsächlich die Gesellschaft gespaltet hat, die aber auch Gemeinden gespaltet hat, die sogar Familien gespaltet hat. Ich habe vor kurzem, ja letzte Woche eigentlich sogar, bin ich einem älteren Ehepaar in Karlsruhe begegnet. Wir haben uns so ein bisschen unterhalten und dann ist rausgekommen, sie waren unter den Ersten, die sich haben impfen lassen. Es war ihnen ganz wichtig. Und der Mann sagte dann, und er hat Corona trotzdem bekommen, es hat überhaupt nichts genützt. Und er weiß nicht, ob er es heute nochmal tun würde. Und jetzt lesen wir hier, jedermann ordne sich der Obrigkeit unter. Und dann lesen wir immer mehr Berichte und so langsam sickert es ja auch durch, dass diese Impfung nicht wirklich hilfreich war. Im Gegenteil, dass in jedem, der sich diese Impfung hat geben lassen, so eine kleine Zeitbombe tickt und die jederzeit explodieren kann, mal im Bild gesprochen. Das heißt, jederzeit vielleicht Schlaganfall, vielleicht Herzinfarkt, vielleicht andere Krankheiten auslösen kann. Und es plötzlich so ist, dass ganz, ganz viele Menschen in, jetzt war ich fast versucht zu sagen, in jungem Alter, in meinem Alter sozusagen quasi, so kurz vor 60 dann, sterben, obwohl sie eigentlich gesund sind. Und da das sich häuft, ist es natürlich auch durchaus ein Hinweis, dass, wenn man dann erfährt, sie geimpft sind, dass die Impfung eben nicht so einträglich war oder so hilfreich war, wie sie vielleicht gedacht war, wie sie vielleicht aber auch nur propagiert war. Aber wie ist so etwas jetzt im Lichte dieses Textes? Hätte ich mich doch impfen lassen sollen? Habe ich falsch gehandelt? Ja, habe ich sogar gesündigt, weil ich mich dem Staat in der Form nicht untergeordnet habe? Ich habe schon gesagt, schon erwähnt, diese Frage ist wirklich eine Frage, die sehr, sehr ernst ist. Und ich möchte auch jetzt nicht irgendwie verurteilend wirken. Ich hoffe, das passiert auch gar nicht. Es ist einfach die Frage, ich habe schon gesagt, Gemeinden gespalten, sie hat Familien gespalten, sie hat Freunde auseinandergebracht, entzweit. Und das weist uns einfach darauf hin und zeigt uns, dass wir diesen Text schon betrachten müssen und dass dieser Text schon Einfluss haben kann, hat, haben soll auf unser Leben, dass er relevant ist und dass es wichtig ist, darüber nachzudenken. Wie gehe ich mit dieser Anordnung um? Und jetzt ist so ein zweites Problem, was sehr schnell auftritt, ist einfach, ich nehme Römer 13, Vers 1, jedermann ordnet sich den Obrigkeiten unter, die über ein Gesetz sind, denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre, die bestehenden Obrigkeiten, aber sind von Gott eingesetzt, Punkt, fertig, aus, Ende, Amen. Mit diesem Vers ist alles gesagt, alles erschlagen. Und tatsächlich, wenn ich diesen Vers so aus dem Zusammenhang nehme, dann kann ich damit alles erschlagen. Dann habe ich einen Staat, eine Regierung, dann habe ich generell Regierungen mit absoluten Gehorsam erwarten dürfen aufgrund dieser Stelle. Deshalb ist es durchaus wichtig, dass wir Verse im Zusammenhang sehen und darüber nachdenken und dann vielleicht einen Schwerpunkt herausfinden oder feststellen, dass dieser erste Vers eigentlich vielleicht gar nicht so absolut zu verstehen ist, wie er dann gebraucht wird oder wie er oft dargestellt wird. Aber auf jeden Fall, Kapitel 13, Vers 1 bis 7, steht im Wort Gottes, es war Paulus, es war dem Heiligen Geist, Gott selber wichtig, uns das mitzuteilen, uns dieses System zu geben. Ihr werdet nachher verstehen, warum ich jetzt System sage, oder man kann auch Struktur sagen, zu geben. Es gehört einfach zu einer Gesellschaft, zu einem Leben mit dazu. Und wenn wir den Zusammenhang noch ein bisschen auch betrachten, den kulturellen Kontext, in dem Paulus das schreibt, dann war es ja so, dass es durchaus schon, dass die Christenverfolgung durchaus schon begonnen hatte. Das heißt, sie war natürlich noch nicht auf dem Höhepunkt angelangt und war durchaus noch nicht so weit, wie sie dann unter Nero sich explosionsartig praktisch entfaltet hat. Aber es war schon so, dass die Christen Druck bekommen haben. Warum? Weil sie eben genau das nicht gemacht haben, was alle Welt erwartet hat, den Kaiser angebetet, den Kaiser als Gott erkannt haben, ihm gehuldigt haben. Es ist die Frage, widerspricht das jetzt dieser Stelle, was die damals gemacht haben? Haben sie sich falsch verhalten? Wir haben schon gehört, aber ich möchte es einfach nochmal erwähnen, dass wir das verstehen und wissen. Die Juden, das jüdische Volk, die hatten ein Abkommen mit Rom. Sie durften und hatten die Freiheit von Rom erhalten, ihre eigene Religion weiterhin auszuüben im Römischen Reich. Das bedeutete auch, dass sie den Kaiser in der Form nicht anbeten mussten, ihm nicht die Anerkennung geben mussten, wie alle anderen Völker das tun mussten in diesem Römischen Reich, in diesem großen Reich, wo ja viele Völker und viele Götter unterwegs waren und zusammengefasst, zusammengebunden wurden. Und diese Aussagen, die Paulus hier macht, so diese Anforderung, dass der Staat über allem steht und einen Gehorsam fordert, der scheinbar ohne Verantwortung ist, das ist so etwas, was nicht so richtig in unser Denken passen will. So eine Allmacht des Staates und der Obrigkeiten, die gefällt uns nicht. Ist natürlich auch ein Stück weit unsere Geschichte geschuldet, zumindest für diejenigen, die so wie ich, jetzt will ich nicht sagen in den Nachkriegsjahren, aber doch in Jahren, die sehr nahe noch am Kriegsende waren, beziehungsweise meine Eltern haben den Krieg noch erlebt. Meine Großeltern waren da, mein Opa war zu der Zeit 40 Jahre, plus minus 5 Jahre her. Das heißt, da habe ich Live-Erzählungen aus Kriegszeiten, Live-Erzählungen, wie die Gesellschaft auch manipuliert worden ist und wie doch jeder irgendwo mitgemacht hat, weil sich viele nicht trauten, etwas anderes zu tun, weil da viele einfach gehorsam waren. Und ich, zumindest bei mir ploppt dieses Bild, dieses Fenster natürlich auf. Wir haben hier viele jüngere Leute sitzen, die das vielleicht gar nicht kennen, aber einen Absolutheitsanspruch von einer Regierung deshalb wahrscheinlich umso weniger verstehen können. Noch einmal, wir werden in diesem Text, in diesem Abschnitt feststellen, wie wichtig der Zusammenhang ist, dass man nicht den einzelnen Vers am Anfang herausnehmen darf und dann daraus Anwendungen ziehen darf. Das führt nämlich zu deutlichen Falschaussagen oder gar Irrlehren. Oder zumindest falscher Lehre, was Irrlehren eben auch sind. Und deshalb ist es wichtig, auch wenn du zu Hause für dich die Bibel liest, dass du immer die Verse davor und die Verse danach oder manchmal sogar die Kapitel davor und die Kapitel danach liest und darüber nachdenkst und betrachtest. So, ich habe diesen Abschnitt eingeteilt in drei Punkte. Das erste wäre die Struktur, die gegebene Struktur von Gott, eines Volkes, einer Gruppe oder einer Familie. Es ist eine von Gott gegebene Struktur. Das zweite ist das Ziel Gottes mit dieser Struktur. Das Ziel Gottes mit dieser Struktur in deinem Leben. Mal schauen, ob ich den dritten Punkt auch noch finde. Das ist, wie Gott diese Struktur, die er gegeben hat, erhält, was dafür eingesetzt werden muss. Und es ist wichtig, dass wir das verstehen. Es ist eine Struktur, die Gott eingesetzt hat, die Gott gegeben hat. In Vers 1 lesen wir, keine Obrigkeit, es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre. Im zweiten Teil, in 1b, denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre. Alle bestehenden Obrigkeiten aber sind von Gott eingesetzt. Und wer sich damit gegen diese Obrigkeiten auflehnt, der lehnt sich letztendlich nicht nur gegen diese Obrigkeiten auf, der lehnt sich sogar, der rebelliert gegen Gott, der lehnt sich gegen Gott auf. Warum sollen wir nicht rebellieren? Warum sollen wir uns nicht auflehnen? Sie ist Gottes Dienerin, sie trägt das Schwert nicht umsonst. Vers 4, Gottes Dienerin, sie ist eine Rächerin. Vers 6, Gottes Dienerin. Also Gott macht schon deutlich, dass diese Aufgaben, die eine Regierung, die der Staat wahrnimmt, dass er derjenige ist, der der Urheber ist und der ihnen, der einer Regierung, der dem Staat die Macht gegeben hat, diese Aufgaben wahrzunehmen und sie auch umzusetzen. Alle diese Verse, die wir hier lesen und diese Aussagen, sie machen zunächst einmal deutlich, dass die Obrigkeit, auf welcher Ebene die auch immer sein mag, eben von Gott Vollmacht bekommen hat, von Gott selbst Vollmacht bekommen haben, hat zu handeln, von Gott selbst eingesetzt ist. In Daniel 2, Vers 20 und 21, und da möchte ich uns jetzt ein bisschen mit hineinnehmen, dass wir das sehen, dass Gott der Urheber ist aller Macht in einem Volk. Daniel 2, Vers 20 und 21, da lesen wir, da gibt Daniel Gott die Ehre: Gepriesen sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn sein ist beides, Weisheit und Macht. Er führt andere Zeiten und andere Stunden herbei. Und jetzt kommt's, er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen Weisheit und den Verständigen Verstand. Er offenbart, was tief verborgen ist und so weiter. Gott weiß alles. Gott setzt Könige ab und Gott setzt Könige ein. Und das ist etwas, worum man ringen muss, dass man das im Glauben annehmen kann, dass die Regierung in dem Volk, zu dem du gehörst, dass die von Gott eingesetzt worden ist. Und dass das nicht nur heute so ist, sondern dass das auch vor 80 Jahren so war. Und dass das auch in Nordkorea so ist. Und das sind Dinge, die machen uns zu schaffen. Aber das ist es, was Glauben bedeutet, das Wort Gottes für wahr halten, das Wort Gottes anzunehmen. Und es ist so klar, wir können nicht alles verstehen. Wir können es einfach nicht alles verstehen. Aber wir dürfen es für wahr halten. Sprüche 8, Vers 15 sagt uns: Von mir kommt Rat und Tüchtigkeit, ich bin verständig, mein ist die Kraft. Durch mich herrschen die Könige und erlassen die Fürsten gerechte Verordnungen. Durch mich regieren die Herrscher und die Edlen, alle Richter auf Erden. Das sind Aussagen aus dem Wort Gottes, die uns das Gewicht und die Vollmacht, die eine Regierung von Gott bekommen hat, deutlich machen. Und ich möchte uns sogar noch tiefer mit hineinnehmen in die Geschichte eines speziellen Königs, der ein König war über die ganze Welt, deren Reich regiert hat mit, wenn ich es recht weiß, meine ich 127 Nationen, der von Afrika bis China regiert hat und ich glaube noch weiter sogar, also der da ein ganz, ganz breites Band regiert hat und sich unterworfen hat. Ein sehr, sehr mächtiger Mann und er war sich seiner Macht durchaus bewusst. Ihr habt von diesem Mann sicher schon gehört, von Nebukadnezar. Er war nicht nur ein Mann, der große Macht hatte, der ein riesiges Reich hatte, Er war auch so ein bisschen ein Träumer, habe ich mir so überlegt beim Vorbereiten. Er hat immer wieder Träume gehabt. Er hat geträumt von einem Standbild und er hat von einem Baum geträumt. Das Standbild hat er dann auch ja bauen lassen. Also er war schon da ein bisschen außergewöhnlich. Und wir lesen von ihm in Daniel Kapitel 4 bzw. 3. Ich weiß nicht, bei manchem fängt es mit Kapitel 3, Vers 31 an in mancher Bibel. In meiner Bibel ist es Kapitel 4, Vers 1. Die Zählungen sind da ein bisschen unterschiedlich. Und da lesen wir Folgendes. Wie gesagt, unter diesem Vorzeichen, dass Gott Herr ist über Könige, über Regierungen, dass Gott Regierungen einsetzt und dass Gott Regierungen absetzt und dass Gott mit Regierenden handelt, wie er will. Also, Daniel. Der König Nebukadnezar wünscht allen Völkern, Völkerschaften und Sprachen, die auf der ganzen Erde wohnen, euer Friede nehme zu. Es hat mir gefallen, die Zeichen und Wunder zu verkündigen, die der höchste Gott an mir getan hat. Wie groß sind seine Zeichen und wie gewaltig seine Wunder. Sein Reich ist ein ewiges Reich und seine Herrschaft währt von Geschlecht zu Geschlecht. Ich, Nebukadnezar, und jetzt gibt er uns einen Rückblick, warum er zu diesem Lob Gottes gekommen ist. Ich, Nebukadnezar, lebte sorglos in meinem Haus und glücklich in meinem Palast. Da hatte ich einen Traum, der mich erschreckte und die Gedanken auf meinem Lager und die Gesichter meines Hauptes ängstigten mich. Und jetzt kommt dieser Traum, den er geträumt hat. Es wird einen Mann gesucht, der ihm den Traum deuten kann. Das ist der Daniel. Und dann 12 Monate später lesen wir ab Vers 25 im Kapitel 4 weiter. Dies alles ist über den König Nebukadnezar gekommen. Alles, was er geträumt hat, was Daniel ihm ausgelegt hat. Dies alles ist über den König Nebukadnezar gekommen. 12 Monate später, nämlich erging er sich auf seinem königlichen Palast in Babel. Und jetzt lesen wir noch einmal, was da geschehen ist. Da begann der König und sprach: Ist das nicht das große Babel, das ich mir erbaut habe zur königlichen Residenz mit meiner gewaltigen Macht und zu Ehren meiner Majestät? Er rühmt sich selber, er schaut auf sich, er schaut auf sein Reich und er ist stolz wie Harry und kann überhaupt nicht mehr anders, als sich selber zu preisen. Von sich selber überwältigt. Wir würden es vielleicht Narzissmus nennen heute. Er ist von sich selber überwältigt, begeistert. Was habe ich für ein Riesenreich? Wie gut geht's mir? Was für eine Macht habe ich? Was für eine Herrlichkeit bin ich? Und dann kommt Vers 28. Noch war das Wort im Mund des Königs, da klang eine Stimme vom Himmel herab. Dir wird gesagt, König Nebukadnezar, das Königreich ist von dir genommen. Man wird dich von den Menschen verstoßen und du sollst dich bei den Tieren des Feldes aufhalten. Mit Gras wird man dich füttern wie die Ochsen und 7 Zeiten sollen über dir ergehen, bis du erkennst, dass der Höchste Macht hat über das Königtum der Menschen und es gibt wem er will. Im selben Augenblick erfüllte sich das Wort an Nebukadnezar. Er wurde von den Menschen ausgestoßen. Ein Mensch, ein König, der sich gerade noch seiner Herrlichkeit, seiner Macht gerühmt hat, der herrlich überzeugt war von sich. Vers 30b, er wurde von den Menschen ausgestoßen, fraß Gras wie ein Ochse und sein Leib wurde vom Tau des Himmels benetzt. Sein Haar so lang wurde wie Adlerfedern und seine Nägel wie Vogelkrallen. Was für ein abscheuliches Wesen war da jetzt unterwegs. Aber nach Verlauf der Zeit hob ich, Nebukadnezar, meine Augen zum Himmel empor und mein Verstand kehrte zu mir zurück. Da lobte ich den Höchsten und pries und verherrlichte den, der ewig lebt, dessen Herrschaft eine ewige Herrschaft ist und dessen Reich von Geschlecht zu Geschlecht wird, gegen welchen alle, die auf Erden wohnen, wie nichts zu rechnen sind. Er verfährt mit dem Heer des Himmels und mit denen, die auf Erden wohnen, wie er will. Und es gibt niemand, der seiner Hand wehren oder ihm sagen dürfte, was machst du da? Was machst du? Zur selben Zeit kam mir mein Verstand zurück und mit der Ehre meines Königtums kehrte auch meine Herrlichkeit und mein Glanz zurück. Meine Räte und meine Großen suchten mich auf und ich wurde wieder über mein Königreich gesetzt und erhielt noch größere Macht. Nun lobe und erhebe und verherrliche ich Nebukadnezar, den König des Himmels. Denn all sein Tun ist richtig und seine Wege sind gerecht. Wer aber hochmütig wandelt, den kann er demütigen. Hier hat Nebukadnezar sich selbst erkannt im Lichte Gottes. Er hat gesehen, wie wenig er tun kann, wenn Gott in sein Leben eingreift, wenn Gott ihn demütigt, wenn Gott ihn niederwirft, wenn Gott den Menschen zum Tier werden lässt, grasfressend und all diese Dinge, die wir hier gelesen haben. Da war es vorbei mit der großen Herrlichkeit des Nebukadnezars von Babel. Da war es vorbei mit der gewaltigen Macht, die er hatte über 127 Ländern, über die ganzen Völker und Nationen. Da war es vorbei mit all seiner Pracht und all seiner Herrlichkeit. Gott hatte ihn gedemütigt. Und er wurde so lang gedemütigt, 7 Seiten, 7 Jahre, bis er seine Augen zum Himmel erhob, bis er bereit war, einen höheren über sich anzuerkennen, nämlich den, der im Himmel thront, Gott. Es ist eine unglaubliche Geschichte, die da abgelaufen ist. Und was ich wirklich beeindruckend finde, es hat überhaupt nichts mit Israel zunächst mal zu tun. Hier handelt und wirkt und arbeitet Gott an einem König, an einem Herrscher, Herrscher ist über alle Welt. Und der Gottes Gnade erfährt, der Gottes Barmherzigkeit kennenlernt, der Buße tut und begreift, dass es einen Höheren gibt, als er selber ist. Der Gott die Ehre gibt, als mächtiger Mann, als König, der Gott die Ehre gibt, nachdem er sich vorher selbst erhoben hatte, hat er begriffen, Gott allein gebührt die Ehre. Daniel 2, Vers 36 und 37, 38, teilt uns mit, du, geht's auch über Nebukadnezar, du, o König, bist ein König der Könige, bist ein König der Könige, ja, das ist, wie er bezeichnet wurde, wie er gesehen wurde, dem der Gott des Himmels das Königtum, die Macht, die Stärke und die Ehre gegeben hat. Und überall, wo Menschenkinder wohnen, Tiere des Feldes und Vögel des Himmels, hat er sie in deine Hand gegeben und dich zum Herrscher über sie gemacht. Du bist das Haupt aus Gold. Da geht es um das Standbild, was er im Traum gesehen hatte. Aber es wird beschrieben, wie Gott ihm alle Macht gegeben hat. Wie alles, was er hat, sein Besitztum, sein ganzes Reich, seine Ehre, seine Macht, die ihm zuteil wird, dadurch, dass ihm alle die Füße küssen und sich vor ihm niederwerfen, all das kommt von Gott. Es ist nicht von ihm erarbeitet. Es ist nicht so, dass er etwas dazu beigetragen hätte. Und das ist, was wir einatmen müssen, was wir erfassen müssen, bevor wir über irgendwelche anderen Dinge weiter nachdenken. Es ist Gott, der Regierungen einsetzt. Es ist Gott, der Könige absetzt. Es ist Gott, der Herrschaften gibt. Es ist Gott, der Herrschaften die Macht nimmt. Das ist das Allererste und das haben wir anzuerkennen und das haben wir zu respektieren. Die Struktur Gottes ist eben so, dass ein Volk einen König hat, einen Herrscher, ja, einen Kyrios. Und deshalb gibt es natürlich, wenn ein König da ist, wenn ein Herrscher da ist, dann muss es auch die Untergebenen geben, oder? Dann muss es auch die Sklaven geben, das Volk geben, über das er herrscht, über das er Herrschaft ausübt. Und das ist überall in der Geschichte sichtbar. Gott gebraucht sogar Völker, andere Völker um Israel her, um genau das zu tun, sein Volk zu strafen. Und da möchten wir uns Jesaja 10 kurz anschauen. Ich mache das etwas ausführlicher, weil ich es so wichtig finde, dass wir einfach das verstehen, dass Gott derjenige ist, der diese ganze Weltgeschichte in seiner Hand hält und dass nirgends ein Herrscher regiert, ohne dass er nicht davon weiß, ohne dass er nicht sogar ihn eingesetzt hat. Wir lesen da das Gericht. Wehe Assyrien, der Rute meines Zorns, der in seiner Hand den Stock meines Grimmes trägt. Gegen eine gottlose Nation werde ich ihn senden und gegen das Volk, dem ich zürne, will ich ihn aufbieten, damit er Beute macht und Raub holt und es zertritt wie Kot auf der Gasse. Das ist die Macht, die Gott Assyrien gegeben hat. Dazu hat Gott Assyrien eingesetzt. Und dazu hat Gott Assyrien gebraucht, um das zu tun, wozu er es gesendet hat, um den Auftrag auszuführen, den er ihnen gegeben hat. Aber dann richtet Gott dieses Volk der Assyrer genau deshalb, deswegen. Okay, da muss ich jetzt ganz kurz passen, denn da habe ich mir eine Stelle nicht übertragen. Auf jeden Fall sagt Gott, genau deshalb, weil ihr die Völker, weil ihr dieses Volk gerichtet habt, weil ihr über das Volk gekommen seid und es kaputt gemacht habt, genau deshalb werde ich die Assyrer richten. Und das ist etwas, was uns Schwierigkeiten bereitet. Da gibt Gott einem Volk einen Auftrag und sagt, hier, mach das, zerstör die, richte die, tu den, ja, führ meinen Auftrag aus. Und dann werden sie genau wegen diesem Auftrag, den Gott ihnen gegeben hat, gerichtet. Ich verstehe das nicht. Verstehst du das? Ich verstehe es nicht. Mir hilft wirklich nur Jesaja 55, die Verse 8 und 9. Da sagt Gott über sich selber, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Gedanken über eure Gedanken und meine Wege über eure Wege. Das ist einfach, was ich stehen lassen darf. Gott ist derjenige, der weiß, was er tut. Ich weiß nicht, was Gott tut. Ich weiß nicht in jedem Fall, warum Gott so handelt. Und du auch nicht. Aber er sagt, ich bin Gott. Akzeptiere mich, nimm mich als solchen an, nimm das, was ich tue, als von mir an, glaube es, dass ich es getan habe. Du musst es nicht verstehen. Und das ist, was uns von Kleinkind an Probleme macht. Und jetzt heute der jüngeren Generation noch mehr wie zu meiner Zeit, als ich aufgewachsen bin. Da gab es schon durchaus auch mal die Aussage, dass einfach Gehorsam gefordert wurde, ohne dass man als Kind mit 1, 2, 3, 4 Jahren immer verstanden hat, warum das jetzt unbedingt so und so nötig ist. Heute ist es ja nicht mehr so. Da muss man ja erklären, warum man vom Auto überfahren werden kann und so weiter. Also, versteht ihr, da wächst eine Generation heran, die gar nicht mehr bereit ist, ohne Erklärung irgendetwas zu tun. Und das heißt, sie wird es noch schwerer haben, Gott überhaupt zu akzeptieren, weil Gott Dinge tut ohne Erklärung. Weil Gott uns keine Erklärung schuldig ist, weder dir noch mir. Er ist Gott. Er kann tun, was er will. Und Gott hat hier Strukturen gegeben, das sehen wir in seinem Wort. Und diese Strukturen sind gut, die helfen, einem Volk zusammenzubleiben, die helfen uns, die Ziele zu erreichen, Dinge zu bewältigen. Wir sehen das am besten in Israel, die hatte eine Zeit lang keine Struktur. Das war, nachdem sie keine Richter mehr hatten und kein König da war und Gott nur ab und zu jemanden berufen hat, der Ordnung in das Volk gebracht hat. Sie haben im Prinzip in Anarchie gelebt. Und so formuliert es das Wort Gottes tatsächlich auch. Wollen wir aufschlagen, Richter 17, Vers 6. Da lesen wir über eine gewisse Zeit in Israel. Zu jener Zeit gab es keinen König in Israel und jeder tat, was recht war, in seinen Augen. Und ihr könnt gern die Geschichte lesen, die da drumherum sich abspielt. Es ist eigentlich eine schreckliche Geschichte, eine furchtbare Geschichte, eben genau daraus entstanden, weil es keinen König gab, weil es niemand gab, der auf das Volk Acht gegeben hatte. Und der Richter Kapitel 21, das Buch der Richter, schließt genau mit diesem Satz ab. Richter 21, Vers 25. Zu jener Zeit gab es keinen König in Israel, jeder tat, was recht war, in seinen Augen. Das heißt im Prinzip, das ist genau das, was wir heute fordern. Jeder kann tun und lassen, was er will, was ihm gefällt. Und das ist eine ganz schreckliche Sache. Jeder ist sich selbst der Maßstab. Jeder hat seine Wahrheit. Und damit gibt es keine Einheit mehr, keine Gemeinschaft ist mehr möglich. Gemeinschaft wird eben zerstört. So, was ist Gottes Ziel mit dieser Struktur, die er gegeben hat? Denn er sagt ja, eben diese Obrigkeit, was ich jetzt als Struktur, als System Gottes bezeichne, ist eben Gottes Dienerin. Sie führt aus, was er will, wozu er sie eingesetzt hat. Er hat sie zunächst einmal dazu eingesetzt, das finden wir hier ganz klar, einfach mal Recht und Ordnung zu schaffen. Es gibt Gesetze, an die sich jeder halten sollte, halten muss. Und wer sich nicht an diese Gesetze hält, der tut Böses. Bis Vers 3, die Obrigkeit ist die Obrigkeit schreitet ein, wenn du Böses tust. Und sie lobt dich, wenn du Gutes tust. Also diese beiden Möglichkeiten gibt's. Und dafür ist die Obrigkeit von Gott eingesetzt, von Gott gegeben. Dafür sind Gesetze und Gebote gegeben. Und diese Struktur, die von Gott hier eingesetzt wurde, die macht das Zusammenleben überhaupt möglich. Wenn wir als Gemeinde nicht auf ein Ziel ausgerichtet sind, nicht nach einem Maßstab miteinander klarkommen, dann haben wir ein Problem. Dann geschieht genau das, dass jeder tut, was er will, was recht ist, in seinen Augen. Und deshalb ist es wichtig, dass man allgemein verbindliche Gesetze hat. Ich weiß, das leuchtet jedem ein. Ich möchte es trotzdem nochmal ausgesprochen haben, weil wir es hier halt finden auch. Weil eben diese allgemeinen Rechte, die fördern Gemeinschaft, die helfen, ein Ziel zu erreichen. Sie machen den Einzelnen, der normalerweise schwach und einsam wäre, wenn es diese Gemeinschaft nicht gibt, sie machen den Einzelnen stark, sie helfen, gemeinsame Ziele zu erreichen. Und sie helfen einem Volk eigentlich auch groß zu werden. Ja. Wir sehen das, da möchte ich auch wieder auf eine Stelle aus dem Alten Testament verweisen, in 1. Mose 11, Vers 6. Das ist auch eine bekannte Geschichte, der Turmbau zu Babel. Da sehen wir, dass die Menschen, die eine Sprache hatten, angefangen hatten, ein Ziel vor Augen zu haben. Sie wollten groß werden, sie wollten unvergesslich werden. Und dazu haben sie sich vorgenommen, ein Bauwerk zu erstellen, ein Denkmal, im wahrsten Sinne des Wortes, ein Denkmal zu bauen, an das ihrer gedacht werden würde, wenn sie nicht mehr sind. Und so haben sie angefangen, Vers 4, wohlan, lasst uns eine, 1. Mose 11, Vers 4, wohlan, lasst uns eine Stadt bauen und einen Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reicht, dass wir uns einen Namen machen, damit wir nicht über die ganze Erde zerstreut werden. Also sie haben das gemeinschaftliche Ziel dem einzelnen Wunsch untergeordnet, dem Wunsch der Einzelnen untergeordnet, um hier Gemeinschaft zu schaffen und eine Einheit zu bilden, damit sie alle eine gemeinsame Anbetungsstätte hätten und damit eine Gemeinschaft blieben und sich nicht zerstreuen würde. Das war schon eine sehr tiefe Erkenntnis. Wenn diese Gemeinschaft nicht existieren bleibt, dann zerstreuen wir uns, dann geht unsere Struktur kaputt. Und dann kennen wir ja Vers 5, da stieg der Herr herab, um die Stadt und den Turm anzusehen, den die Menschenkinder bauten. Der Herr sprach, siehe, sie sind ein Volk, sie sprechen alle eine Sprache und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Und jetzt wird sie nichts davor zurückhalten, das zu tun, was sie sich vorgenommen haben. Einheit schafft Unmögliches. Einheit schafft mehr, wie was der Einzelne jemals erreichen kann. Das sagt Gott selbst. Eine Sprache, ein Volk, keine Grenzen. Und dann schreitet Gott ein und verwirrt die Sprache. Deshalb müssen wir Chinesisch lernen und die Chinesen müssen Deutsch lernen oder Englisch oder ähnliches. Keiner versteht mehr die Sprache des anderen. Keiner versteht mehr mittlerweile die Kultur, das Denken des anderen, auch wenn wir vielleicht irgendwann anfangen, die Sprache zu verstehen, nehmen wir Englisch, viele können Englisch sprechen, dann verstehen wir noch lange nicht die Kultur, dann verstehen wir noch lange nicht, was die Bedeutung, die tiefere Bedeutung hinter den Worten ist. Dazu muss man erst in eine Kultur eintauchen, in eine Kultur leben. Ich habe das lange Zeit gemerkt. Ich habe einen Kollegen gehabt aus Ungarn, mit dem habe ich mich auf Deutsch unterhalten können, aber er hat mich nicht verstanden. Wir haben die gleichen Worte benutzt, aber er hat einfach von seinem Hintergrund her sein ungarisches Denken mit diesen deutschen Worten gefüllt und damit haben wir oft Sachen gesagt, wo wir gedacht haben, wir hätten uns verstanden. Aber das Ergebnis in der Ausführung der Arbeit hat nachher gezeigt, dass wir uns nicht verstanden haben. Und das kommt daher, dass Gott diese Einheit, die bei den Menschen da war, zerstört hat. Also das Ziel dieser Struktur ist, stark zu werden, eine Einheit zu sein, eine Gemeinschaft zu sein, die optimalerweise natürlich auf Gott ausgerichtet ist, ihn anbetet und seine, in unserem Fall sein Wort, sich zum Ziel setzt, sein Wort in den Vordergrund stellt und leben will nach seinem Wort. Leben will und lebt, nachdem, was wir im Kapitel vorher, in Kapitel 12, eben gelesen haben, von dem wir gehört haben, dass die Liebe zunächst mal untereinander gilt, in der Gemeinde den Geschwistern untereinander gilt, dass die Liebe aber auch nach außen geht und dass es da auch Dinge gibt, die wir zu beachten haben. Vers 17, vergeltet niemand Böses mit Bösem, seid auf das bedacht, was in den Augen aller Menschen gut ist. Ja, rächt euch nicht selbst, Gott soll der Rächer sein. Und dieses Zusammenleben funktioniert auch mit Gläubigen und Ungläubigen, natürlich nicht mit dem gemeinsamen Ziel der Ehre Gottes, aber doch mit dem gemeinsamen Ziel, dass man einander nicht umbringt und einander unterstützt, so gut es geht. Der dritte Punkt ist eigentlich die Erhaltung dieser Struktur, die Gott gegeben hat. Jede Regierung braucht Geld, um Regierung zu bleiben, oder? Das ist nichts Neues, das ist jedem klar, deshalb zahlen wir Steuer. Und so sagt es ja auch, Vers 6 und 7, deshalb zahlt ihr ja auch Steuern, eben denn sie ist Gottes Dienerin, die Obrigkeit, die eben dazu beständig tätig ist. Und jetzt, so gebt nun jedermann, was ihr schuldig seid, Steuer, dem die Steuer, Zoll, dem der Zoll, Furcht, dem die Furcht, Ehre, dem die Ehre gebührt. Jedem das, was ihm gebührt. Das hat schon Jesus gefordert. Das ist jetzt nicht etwas Neues, was Paulus hier aufstellt, sondern in Lukas 20 teilt schon Jesus den Priestern und Schriftgelehrten mit, die versucht haben, ihn in eine ein bisschen herauszufordern. Lukas 20, Vers 21. Sie fragten ihn und sprachen: Meister, wir wissen, dass du richtig redest und lehrst und nicht die Person ansiehst, sondern den Weg Gottes der Wahrheit gemäß lehrst. Und jetzt kommt die Fangfrage: Ist es uns erlaubt, dem Kaiser Steuer zu geben oder nicht? Wenn Jesus der Sohn Gottes ist, dann sollten eigentlich ihm die Steuer gehören und nicht dem Kaiser, der sich als Gott anbeten lässt. Das ist so, was da dahinter steht. Da er aber ihre Arglist erkannte, sprach er zu ihnen: Was versucht ihr mich? Zeigt mir einen Denar, wessen Bild und Aufschrift trägt er? Sie aber antworteten und sprachen: des Kaisers. Und dann erklärt er ihnen: Gebt doch dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Und sie haben es nicht geschafft, ihn da in die Falle zu locken. Er ist nicht in diese Falle gegangen. Jeder gebe dem das, was schuldig ist. Ich möchte das jetzt eigentlich nicht mehr weiter ausführen. Die Steuern werden von uns sowieso eingezogen. Wir versuchen dann nochmal bei der Steuererklärung ein paar zurückzuholen. Ich hoffe, alles ganz legal, das ist natürlich klar. Aber da haben wir wenig Chancen. Mit Zoll haben wenige von uns, glaube ich, zu tun. Nur manche Unternehmer. Aber auch da, es ist einfach so, dass wir jedem das geben, was ihm zusteht. Und ja, da, das ist eigentlich so eine klare Aussage, dass wir darüber gar nicht groß debattieren brauchen oder uns Gedanken machen brauchen. Aber wir sollen eben auch den fürchten, der zu fürchten ist. Vielleicht könnte man das in unserem Fall manchmal auf die Polizei anwenden, aber natürlich nur dann, wenn wir eben Böses getan haben, wenn wir nicht so gehandelt haben, wie wir sollen. Und wir sollen auch Ehre geben, dem die Ehre gebührt. Das heißt, wenn die Obrigkeit, wenn die Regierung Dinge gut macht, dann dürfen wir sie auch ehren. Nicht nur, wenn sie Gutes tut, sondern immer sollen wir sie ehren. Warum? Weil sie von Gott eingesetzt ist. Ich möchte eigentlich jetzt noch auf den vierten Punkt gehen, aber ich glaube, das mache ich nächstes Mal, denn sonst wird es hier viel zu lang. Denn ich habe mich gefragt, was bedeutet das für uns? Und so, ich habe am Anfang gesagt, wir unterwerfen uns der Regierung, wir sind gehorsam der Regierung. Was bedeutet das jetzt? Bedeutet das jetzt wirklich so dieser absolute Gehorsam, bei dem wir in Deutschland ja immer so ein bisschen Vergangenheitsprobleme haben? Oder was bedeutet das denn eigentlich, Gehorsam? Und ich möchte uns da hineinnehmen dann nächstes Mal in eine Geschichte vom Dritten Reich und noch ein paar Ausführungen dazu geben, was es dann eigentlich letztendlich bedeutet, dass wir Gott mehr gehorchen sollen als den Menschen. Denn das ist auch das, was bei Corona diese Spaltungen hervorgerufen hat, dass wir nicht verstanden haben, was es bedeutet, Gott mehr zu gehorchen als die Menschen. Das heißt letztendlich, wir müssen gottesfürchtig werden oder sein und die Menschenfurcht ablegen. Das beginnt natürlich im Kleinen. Wie rede ich von Jesus meinen Kollegen gegenüber oder vor meinen Kollegen? Wie gebe ich Zeugnis? Was tut Jesus in meinem Leben? Wie bekenne ich das? Und geht dann eben auch bis zu einer öffentlichen Haltung, die eben in dieser Corona-Zeit beim einen oder anderen mehr oder weniger sichtbar geworden ist. Und da möchte ich einfach noch ein bisschen konkreter was dazu sagen. Wie ist es mit Widerstand gegen den Staat? Aber das machen wir nächstes Mal, denn sonst sitzen wir jetzt doch noch eine ganze Zeit da. Dann möchte ich zum Abschluss noch beten. Lieber Jesus, ich möchte danken, dass du uns mit hineinnimmst in dein Wort, dass dein Wort ja recht klar ist auch, was es heißt, dass du derjenige bist, der Regierungen einsetzt, der Könige einsetzt, der ihnen die Macht gibst. O Herr, und das ist oft schwierig zu verstehen oder nachzuvollziehen. Und im Alltag, gerade dann, wenn wir über Regierungen schimpfen, dann sind wir über uns überhaupt nicht dessen bewusst, dass du derjenige warst, der die Regierung eingesetzt hat. Wir müssen auch bekennen, dass wir oft gar nicht verstehen, wie Regierungen handeln, warum sie so und so handeln, auch warum Christen verfolgt werden, die eigentlich die besten ja, Diener der Regierung sind, die die gehorsamsten Nachfolger oder Folger der Regierung sind. Und wir müssen das wirklich alles dir überlassen und aus deiner Hand annehmen. Und da möchte ich beten, dass du uns hilfst, das in unserem Leben, in unserem Volk, in unserer, mit unserer Regierung auch zu praktizieren und einfach zu Beginn anders über unsere Regierung zu denken und auch dafür zu beten, dass unsere Regierung Buße tut und umkehrt und dass du ja in dieser Regierung, die du eingesetzt hast, auch wirkst und sie zum Glauben hin bewegst. Darum bitte ich dich im Namen Jesu Christi. Amen.